Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Ash.
Hallo Pat.
Alter, Mikrofon läuft schon. Okay, sorry.
Okay, okay.
Wir kriegen es in letzter Zeit nicht so gut gebacken.
Schwere Geburt.
Ja. Okay. Hallo Ash.
Hallo Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern.
Und schon wieder sitzt du hier mit Mütze. Ich tatsächlich auch, ja, aber ich glaube, die Leute wissen, wie ich ohne Mütze aussehe. Wie ist es bei dir eigentlich? Also ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr ohne Mütze rumlaufen sehen.
Ja, jetzt wo du sagst, tatsächlich. Also ich kann ja mal die Mütze abnehmen.
Okay, also du hast noch Haare.
Ja, ich habe noch Haare, aber gut, dass du sagst, ich laufe tatsächlich sehr viel mit Mütze rum. Mhm. Ich meine jetzt für die Leute, die den Podcast hören, die können das jetzt nicht sehen, wie ich jetzt mit Haaren aussehe oder beziehungsweise ohne Mütze aussehe. Aber ja, so sehe ich aus.
Wie ist es denn? Also du hast jetzt so ein, ja, deine dunklen und paar Strähnchen da. Ja. Kommt da nochmal wieder ein Blond oder?
Ob ich nochmal färbe?
Ja. Weiß also komplett so Eminem blond meine ich jetzt.
Gute Frage. Also meine Haare sind noch recht lang geworden im Vergleich zu, was ich eigentlich habe.
Ja.
Du, jetzt ist gerade so, wie es ist. Keine Ahnung. Ich habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Aber es ist tatsächlich, ich laufe bestimmt schon seit ich 6 bin oder so in Mütze rum.
Krass. Ach, doch schon so lange.
Wirklich sehr lange. Natürlich immer phasenweise ohne Mütze. Aber ja. Ich habe eigentlich primär immer was auf dem Kopf gehabt. Ich weiß gar nicht, warum.
Okay, und du wechselst so zwischen
Beanie, Cap. Ja, ja, also früher gab es ja noch diese Snapbacks.
Ja, stimmt.
Quatsch. Also würde ich heute nicht mehr anziehen.
Menuhin Fröhlich.
Ja, genau, hier. So ein bisschen seitlich die Kappe tragen, genau, das ist nicht so meins.
Okay.
Aber ich weiß noch, damals, als du eingeschult wurdest mit 6 oder 7 Jahren und dann kriegst du halt so eine orangene Mütze, so eine Kappe,
ja.
Hast du dann bekommen als Einschulung. Und ich war irgendwie der Einzige, der die Kappe rückwärts getragen hat.
Mhm.
Also da fing das schon irgendwie an, dass ich meine Kopfbedeckung irgendwie betonen wollte.
Okay, okay.
Und ich habe auch da tatsächlich ziemlich viel Kopfbedeckung.
Ja, ich meine, ist ja auch ein cooles Accessoire, ne? Muss man schon sagen.
Ja, wahrscheinlich, wenn es so ein Accessoire an mir gibt, dann das wahrscheinlich.
Ich glaube, du hast schon mal gesagt, wenn du irgendein Kleidungsstück erfinden müsstest, wären das nicht Kappen gewesen? Oder hast du T-Shirt gesagt?
Design, weiß nicht mehr. Meinst du?
Ja, genau.
Ja, so Kopfbedeckung vielleicht.
Kopfbedeckung,
so Design, ne? Ja. So Oberteile, natürlich T-Shirts, Jacken, auch cool. Mhm. Hose ist so ein Allrounder. Ich sag immer, du kannst eine Jeans 5 Tage hintereinander anhaben, keiner peilt. Aber 5 Tage hintereinander das gleiche T-Shirt anziehst, wird es jeder sehen.
Das würde jeder sehen.
So, deswegen brauchst du eine gute Jeans, mach mal 2 und 5, 6 Tops.
Ja, okay.
Du bist fertig.
Sehe ich so. Ja. So. Aber ja, genau, also ne, Pet hat Haare, ja, jetzt wissen wir es.
Wir können es ja posten, dann können die Leute mal sehen, wie ich aussehe.
Okay.
Was machen wir heute?
Ja, heute tatsächlich schon ein sehr ernstes Thema wieder mal.
Eigentlich in so einer Laberfolge auch.
Ja, schon. Also wir lassen so unsere Gedanken einfach mal freien Lauf. Ich mag diese Folgen tatsächlich auch. Also es muss dann nicht immer irgendwie, ich will nicht sagen geskriptet sein, aber etwas, worüber man länger nachdenken muss und auch nicht immer die perfekte Antwort dafür findet.
Vielleicht gibt es auch keine perfekte Antwort dafür.
Wahrscheinlich nicht. Aber wir sprechen heute über, wie wir als Konsumenten mit Leid gegenüber Künstlern umgehen.
Denn die Frage ist, brauchen wir als Zuhörer den Schmerz der Künstler? Oder vielleicht lieben wir ihn sogar? Wir romantisieren ihn. Also ist Schmerz die Quelle der Kunst?
Mhm.
Oder ist es nur das, was wir im Nachhinein romantisieren? Weil viele Legenden, viele große Künstler haben eine Sache gemein. Sie leiden, sie haben einen Schmerz, sie haben einen inneren Kampf. Manchmal sogar ist der Tod die Folge.
Mhm.
Und dann werden sie erst zelebriert. Und in der heutigen Folge können wir ja mal ein paar Künstler beleuchten, die viel Schmerz erleben mussten, die viel Leid ertragen haben oder das immer noch tun und die wir vielleicht nur dadurch das zelebrieren können. Und die Frage, die wir uns am Ende stellen können, ist, ob wir nicht auch mal die positiven Aspekte zelebrieren oder brauchen wir Leid und Schmerz, um die Kunst zu honorieren?
Ja, klingt schon mal, also es geht, glaube ich, schon wirklich ins Eingemachte heute. Man kann ja wirklich sehr, sehr viele da aufzählen. Das ist ja das Tragische daran. Aber jetzt so als Einstiegsfrage, warum berühren uns solche Songs? Also wenn du einen Song hast, wo du genau weißt, dieser Künstler ist irgendwie daran zerbrochen. Warum berührt uns das?
Ich meine, man kann verschiedene Ebenen begutachten. Auf der einen Seite, es gibt natürlich etwas, wo man sich damit identifiziert fühlen kann.
Ja.
Also ich weiß vielleicht, was er durchmacht oder was sie durchmacht. Und
weil ich es auch durchgemacht habe.
Genau, weil ich es auch durchgemacht habe oder durchmache. Dadurch fühle ich mich von diesem Künstler abgeholt.
Mhm.
Aber, und ich glaube, das ist eigentlich eine viel interessantere Variante. Wir hatten das bei der Eminem-Folge mal.
Ja.
Wo sein Album, das wir in der Folge besprochen haben, ja komplett viral gegangen ist. Ist ja komplett durch die Decke gegangen und es hat Zahlen geschrieben wie kaum ein anderes Album.
Mhm.
Aber eigentlich ist es eher so ein, du hast glaube ich in der Folge gesagt, so ein Unfallding. So, es ist wirklich schlimm, aber man kann nicht wegsehen.
Ja, dieses Voyeurismus.
Genau.
Ja, ja, ja.
Und warum haben wir das? Ich meine, wir haben Krimis, Thrillers,
ja.
Serienkiller, Dramen. Das ist das, was wir lieben in der Unterhaltungsindustrie.
Mhm.
Und die Disney- und Happy Ends-Dinger, die sind auch ganz nett. Aber irgendwie ergötzen wir uns an dem Leid und an den Schmerz und an den vielleicht von den verrückten Gedanken, die viele Leute ausüben. Und vielleicht haben wir die auch irgendwo in uns selbst.
Ist so, ne? Also weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so auf Hip-Hop gucke und mir Gangster-Rap anschaue, also ich persönlich habe jetzt wenig mit Gangster-Rap oder mit Gangster-Dasein zu tun.
Aber es wird zelebriert.
Aber es wird zelebriert. Und irgendwie, gerade so in meinen jungen Jahren, fand ich es auch irgendwie, keine Ahnung, interessant, cool und teilweise auch schockierend cool. Also das ist so, boah, ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen. Da ist die Frage, ne? Warum finde ich das cool?
Aber bleiben wir doch mal beim Hip-Hop.
Ja.
Das Hip-Hop hat ja als rebellisches Element angefangen.
Ja.
Und dort war es ja essentiell, dass du ein, ich sag's jetzt mal ganz salopp, ein gestandener Mann bist.
Mhm.
Frauen gab es ja auch noch gar nicht so viel damals. Und wir natürlich auch heute das Bild immer noch weit verbreitet ist, Stärke und die Art und Weise, sich nach außen hinzugeben oder wie ein Mann zu sein hat. Das ist ja irgendwie klar definiert. Du kannst nicht zärtlich sein, du kannst nicht weich sein. Und dort war die Art von Leiden nicht eine, dass man jetzt irgendwie mental mit sich zu kämpfen hat. Das kommt später erst.
Das kommt später, ja.
Sondern, dass man Armut erlebt, Rassismus vielleicht sogar durchmacht oder einfach aus dem System ausgeschlossen wird. Also eine andere Art von Leid, eine andere Art von Kampf. Und diese Leute haben sich ja dann auch teilweise abgeholt gefühlt, die das gehört haben.
Ja, das stimmt schon, ja. Also in dem Gesichtspunkt würde ich es auch so sehen. Auch vor allem für Leute, die jetzt nicht unmittelbar davon betroffen sind, zum Beispiel wie ich, aber jetzt irgendwo eine Ähnlichkeit daher gegeben ist, dass wir zum Beispiel dieselbe Hautfarbe haben oder vielleicht ähnliche Probleme mitbringen. Und dann hast du als Beispiel NWA, ne, die sehr rebellisch daherkommen, die so gegen die Polizeigewalt, gegen das System sich einfach auflehnen. Und ich glaube, als junger Mensch, als junger Kerl, der sowas eben auf dieser Ebene noch nicht gesehen hat, der findet das dann schon cool, weil er sich dann denkt, krass, das sind, also die trauen sich ja was. Das sind Jungs vielleicht in meinem Alter, vielleicht einen Tick älter, in den 20ern, die sagen, nee, ich mach das hier ein bisschen anders und ich zeig hier auch mal eine raue Seite, die keiner sehen will. Also diesen Mut aufzubringen und vor Millionen von Menschen sich irgendwie, will ich sagen, nackt zu machen, aber zu sagen, hier, ich habe genug von dem System und ich lehne mich aktiv dagegen auf. Ich glaube, das ist schon etwas, was ich zum Beispiel bewundern würde in dem Fall. Und ja, vielleicht ist das Mittel dann also nicht das Beste, also in Bezug auf Gewalt, aber es hat trotzdem diesen Mutfaktor.
Verstehst du, was ich meine? Aber Mut ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, wir belohnen tatsächlich in der Hinsicht nicht den Mut.
Weil denkst du nicht?
Das kommt vielleicht damit einher, aber es gibt ja auch andere Hip-Hop-Künstler, auch im deutschen Raum, die erfolgreich waren. Wenn ich jetzt gucke, so die ersten, Fantastischen Vier, Fettes Brot, ganz andere Art von Musik. Die waren auch in ihrer Art und Weise mutig, dass sie neue Felder betreten haben, dass sie etwas gemacht haben, was andere nicht machen.
Ja, korrekt.
Aber dann später, so in den Early 2000ern, dann ging dieses Straßen- und Gangster-Rap da, ne, Berlin und sowas und die ganzen großen und gefährlichen Rapper, die haben ja auch medial dann ein komisches Bild erhalten, von denen man denkt, oh, die sind gefährlich, also mit denen will man nichts zu tun haben.
Ja, genau. Wie viel davon jetzt war, es ist ja dann auch dahingestellt. Genau. Aber
es war ja schon gerade early 2000er wichtig, je härter dein Leben ist, desto erfolgreicher wird deine Musikkarriere.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Und das hat die Musikindustrie belohnt, weil die Zuschauer das hören wollten, die Zuhörer das hören wollten und folglich sind die Musiker ja natürlich auch diese Schiene gefahren. Weil ich hätte auch als 2000er Rapper wahrscheinlich mein Leben viel schlimmer dargestellt, als er am Ende ist. Hm. Aber es wurde belohnt.
Es wurde belohnt. Aber warum dann?
Ich glaube, weil Stabilität für uns Zuschauer tatsächlich oder auch Zuhörer langweilig ist.
Ja.
Wir mögen keine Happy Endings. Sie unterhalten uns nicht. Am Ende ist es eine Unterhaltungsindustrie.
Aber
wir müssen unterhalten werden. Wir feiern Krimis und Serienkiller im Fernsehen, weil es uns unterhält. Wir brauchen keine Liebeskomödien, die gibt es natürlich auch, aber in den Top-Charts sind meistens immer Krimis oder Thriller. Und ich glaube, dass wir Drama an sich einfach spannender finden als Heilung. Wir fühlen uns dann vielleicht besser unterhalten und vielleicht ist der Schmerz nicht dann unbedingt die Quelle, weil ich glaube, die Straßenrapper haben es dann teilweise auch schmerzhafter gemacht, als es tatsächlich ist. Ja. Aber sie spielen einfach nur das Game, denn es ist das, was wir sehen wollen.
Weil wir als Zuschauer dann irgendwo aus unserer Bubble dann rauskommen und sagen, okay, das ist ja nicht mein Leben. Ich gehe ganz normal zur Arbeit, kümmere mich danach um meine Familie und der Tag ist vorbei. Und jetzt habe ich hier so ein Krimi, der was komplett anderes zeigt. Ist das so eine Flucht aus meinem Alltag? Oder warum? Also ich will schon verstehen, warum. Also
ich glaube, es gibt solche und solche Gedanken.
Ja.
Also jetzt zum Beispiel bei Krimi bezogen würde ich sagen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist am Ende reine Unterhaltung.
Ja.
Krimi, das, wenn ich hier irgendwie den Tatort abends gucke, Sonntagabends, da denkt keiner irgendwie tief innerlich, fühle ich genauso wie der Kommissar oder wie die Täter im Fernsehen.
Oder ich meine, die bringen ja auch ähnliche Pakete mit, in ihrem Privaten wahrscheinlich, was so ein bisschen nahbar macht, aber trotzdem.
Ich glaube aber, keiner fühlt sich da abgeholt im Sinne von, ich kann nicht in diese Person hineinversetzen.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei Hip-Hop ein bisschen anders.
Ja.
Ich glaube, die Leute können sich schon eher in die Situation hineinversetzen, wollen sich auch in die Situation hineinversetzen, weil es sind ja, wie du häufig ganz gut formulierst, marginalisierte Gruppen, die im Hip-Hop angesprochen werden und die kriegen jetzt endlich eine Plattform, in der sie sich zeigen können und auch abgeholt fühlen. Und das ist im Krimi nicht so. Keiner denkt, oh, das ist jetzt ein Krimi über, keine Ahnung, weiße, schwarze, grüne, gelbe und ich gucke den jetzt nur, weil ich mich irgendwie mit diesem Main-Character identifizieren kann. Hm. Ich glaube, so sind Krimis nicht aufgebaut.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Art von Schmerz beim Hip-Hop eher etwas damit zu tun hat, weil du siehst ja auch die Leute, die das hören, das sind ja auch häufig Leute aus einem ähnlichen Metier.
Ja, klar.
Der klassische Otto-Normalverbraucher in Deutschland, Ü50, der hört jetzt eigentlich nicht so, keine Ahnung, Agro-Berlin, Haftbefehl etc., sondern eher Leute, die aus einem ähnlichen Umfeld kommen.
Ja, okay, aber umso spannender eigentlich finde ich es dann, wenn du jetzt Künstler hast, die gar nicht in dieses Raster fallen, aber trotzdem Leid und Probleme mitbringen.
Zum Beispiel?
Also mir fällt jetzt im Stegreif Whitney Houston ein. Mhm. Whitney Houston, ganz am Anfang, also in den 80ern, wirkte sie ja aalglatt. Also sie war ja so die perfekte Vorzeigekünstlerin.
Jeder wollte so sein wie Whitney Houston.
Genau, und es gab ja gar keine Ecken und Kanten. Das kam ja dann alles später. Aber warum schauen wir dann einer Whitney Houston dann so zu?
Ich glaube, bei Whitney Houston ist es die Idee, du willst den Giganten fallen sehen.
Ja, okay.
Es ist vielleicht auch ein Aspekt, der uns dann besser fühlen lässt.
Ja.
Weil gerade auch heute mit Social Media, man sieht das immer wieder. Man sieht das eigene Leben und das ist so, es ist halt normal.
0815.
Und durch Social Media wirkt es so, dass jeder, der 14, 15, 16 ist, Influencer sein kann, Rapper sein kann, Fußballprofi sein kann, Multimillionär sein kann.
Dein Leben hat nur Ups die ganze Zeit.
Du siehst ja alles nur, das sind die hübschesten Menschen, das sind die tollsten Menschen, das sind die reichsten Menschen. Du siehst ja ständig nur Leute um dich herum, die viel besser sind. Und das gibt dir natürlich selbst so ein bisschen was zu knabbern. Obwohl die Realität ja eigentlich genau das Gegenteil ist.
Yeah.
Das ist eine Ausnahme. Und vielleicht ist das, was auf Social Media gezeigt wird, auch gar nicht die Realität. Das weiß eigentlich jeder, aber keiner kann es umsetzen. Und ich glaube, Whitney Houston, so würde ich das jetzt beschreiben, war genau das. Sie war in den 80ern der Star schlechthin. Mhm. Und wenn ich die angeguckt habe, dann ist in mir etwas wie Neid und Eifersucht entstanden. Mhm. Und das war vor allem für Leute mit einem etwas niederen Selbstwertgefühl natürlich schwierig. Und innerlich will man dann genau diese Leute fallen sehen. Man gönnt es nicht den Leuten, man will sie fallen sehen. Mhm. Und das ist dann bei Whitney Houston passiert, würde ich sagen.
Ja, genau, so war es ja dann auch, ne, bei ihr. Also so, tragischerweise. Sie ist, glaube ich, mit 48 Jahren schon verstorben, also unter 50. Und in ihrer Badewanne ist sie ertrunken. Aber auch, ich meine, das war jetzt so der Climax am Ende. Aber also so ihre Drogensucht, generell auch ihre, ich sag mal, toxische Beziehung mit ihrem Ehemann.
Auch Leistungsdruck.
Leistungsdruck. Die Frage, bin ich noch etwas in diesem Musikgame? Kann ich irgendwann noch was geben, noch was bringen? Habe ich noch einen Status? Ich glaube, all das spielt so mit rein, ne? Und am Ende sind es dann eben diese drastischen Momente, wo ein Künstler, eine Künstlerin es dann eben nicht mehr schafft.
Ich glaube, keiner würde es jemals öffentlich aussprechen. Ja. Aber gerade bei Whitney Houston damals war das so, dass man diesen Zerfall dieser perfekten und makellosen Person irgendwie sich gerne angeschaut hat. Mhm. Und vor öffentlicher Kamera ist sie nach und nach zerbrochen. Und die Leute haben sich, das würde keiner sagen, 100%, aber die Leute haben sich vielleicht dadurch besser gefühlt, weil sie gemerkt haben, so perfekt ist sie dann doch nicht. Ja. Und wir wollen den Giganten immer fallen sehen.
Ja, ja, ja. Und davon gibt es sehr, sehr viele, ne? Also, wie gesagt, wir haben ja so ein paar Beispiele mitgebracht, aber genau, Whitney Houston ist der erste, der mir jetzt in dem Fall so eingefallen ist, weil sie einfach, ne, auch als Frau so allglatt wirkte und wie so ein, also wirklich nur am Strahlen die ganze Zeit. Also die Musik hat sie auch so ausgestrahlt, ne? Und gerade das, dieser Kontrast dann zu ihrem eigentlichen Leben, den finde ich halt immer wieder, obwohl es eigentlich immer die neue Platte ist, oder keine neue Platte ist, aber immer wieder neu schockierend.
Die Frage, die ich mir in dieser Folge auch stellen möchte, ist, eine Whitney Houston, wenn sie jetzt hier sitzen würde, sie würde 100% sagen, ich wünschte, ich hätte das alles nicht.
Ja.
Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Welt ja inzwischen viel offener für Verletzlichkeit ist. Warum? Weil ich sehe, ey, dem geht's nicht so gut, das gibt mir ein besseres Gefühl. Ne? Mhm. So sind Menschen halt. Und ich kann mich an dem Leid der anderen ergötzen. Zeitgleich denke ich, dass gewisse Künstler sich auch dessen bewusst sind. Ja. Und was ist dadurch passiert? Diese Verletzlichkeit, dieser Leid und dieser Kampf wird zu einer Marke, wird Stimmt. zu Profit.
Ja.
Bedeutet, wenn ich mich verletzlich zeige, weil inzwischen sowas wie Mental Health, Depressionen, das ist ein sehr schwieriges und ein sehr wichtiges Thema, aber die Leute gehen auch teilweise viel offener damit um und ich kann das selbst auch sagen, dass ich das aus näherem Umfeld sehe, die Leute haben, ich will nicht sagen, dass sie keine Depressionen immer haben, mhm. aber in den jeweiligen Momenten ist das vielleicht eher eine Art von Aufmerksamkeit.
Ja.
Es ist nicht unbedingt ein Mangel an Hormonen oder Serotonin- und Dopaminlevel, was häufig mit Depression einhergeht, sondern eher etwas, das auf etwas anderem fußt. Mhm. Eine Beziehungsstörung, mhm. einem Verlust von Selbstwertgefühl und dadurch ein Mangel an Aufmerksamkeit generiert wurde. Wie kriegt man diese Aufmerksamkeit wieder? Indem man vielleicht eine Opferrolle einnimmt, indem man sich verletzlich zeigt. Mhm. Und das wird ein ultra gefährlicher, schmaler Grat, in dem man sich dann bewegt.
Auf jeden Fall.
Natürlich, du willst das immer ernst nehmen, wenn dein Gegenüber dir sagt, mir geht's nicht gut, ich bin irgendwie mental gerade instabil. Zeitgleich sorge ich auch dafür, ich gebe ihm einen Belohnungseffekt, in Anführungszeichen, wenn er eine mentale Instabilität hat, sei es durch jetzt Hits, sei es durch Aufmerksamkeit, sei es durch Erfolg. Ja. Und dadurch gibt sich so eine sehr tückische Abwärtsspirale, dass diese Person ständig weiter in mentaler Instabilität leben bleiben möchte.
Ja, ja, ja.
Kannst du mir folgen?
Ja, definitiv. Also ich habe dazu auch mehrere Diskussionsrunden mir auch mal angeschaut, wo eben genau das thematisiert wird. Ne, Thema Mental Health, Depression, depressive Verstimmung zum Beispiel auch, ne? Oder wo oft dieser Tipp dann auch gemacht worden ist, wenn du das Gefühl hast, dass es dir nicht gut geht, dann musst du darüber reden erstens und am besten auch direkt eine Anlaufstelle suchen, die professionell sich damit befasst. Weil nicht immer bist du depressiv in dem Sinne, also klinisch depressiv.
Genau.
Sondern du, es kann auch sein, dass du eine depressive Episode hast, die ganz anders zu behandeln ist, als wenn du wirklich depressiv bist. Und deswegen auch immer der Rat, also auch oder auch mein Tipp in dem Sinne, gerade raus aus Social Media dann zu gehen, weil dort wird sehr gerne einfach dieses Bild dann ja kopiert, imitiert und dir einfach vorgekaut, dass du, wenn du Schlafprobleme hast, dies, das, jenes und du kannst das einfach nur so abhaken, dann bist du so und so krank. Und dann denkst du dir, ja gut, mir geht's auch nicht so gut, wenn die Sonne nicht scheint und dies und jenes, naja, dann habe ich das. Ne? Wobei es vielleicht gar nicht so ist. Und wenn du einfach darüber offen mit Leuten darüber redest, die wirklich professionell an diese Sache ran, die erkennen das ja sofort. Also eigentlich, was ich sagen will, Social Media suggeriert dann dir auch das Bild, dass du vielleicht, dass es dir einfach nicht gut geht. Und du suhlst dich dann, wie gesagt, in dieser Bubble einfach rum und kommst da auch gar nicht mehr raus.
Und ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt im Jahr 2026, also ich habe das Gefühl, ich darf das gar nicht mehr so einfach ansprechen. Oder ich darf gar nicht mehr hinterfragen, hast du wirklich Depressionen oder hast du vielleicht einen schlechten Tag, in Anführungszeichen?
Ja, ja.
Weil ich werde dann sofort als jemand deklariert, der das Ganze nicht ernst nimmt, der die ganze Mental Health Debatte überhaupt ignoriert. Mhm. Das meine ich aber gar nicht. Aber vielleicht, und das möchte ich einfach so betonen, ich meine das sehr ernst, aber vielleicht ist es auch in diesem Moment nicht so schlimm, wie du es gerade wahrnimmst.
Genau. Also es gibt genug Leute, die tatsächlich diese Hilfe brauchen und auch diese Anlaufstellen. Deswegen auch da, ne, für die, die es dann am Ende wirklich betrifft, eigentlich muss für die immer direkt dieser Zugang geschaffen werden.
Die Frage ist halt, wie unterscheide ich, wer das wirklich braucht oder nicht?
Genau.
Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, ich sage am besten gar nichts dazu, weil ich kann das aus der Distanz gar nicht bewerten.
Das kann keiner bewerten und schon gar nicht Leute, die auf Social Media das einfach so propagieren. Gerade die müssten diese Verantwortung da haben. Und sehr vorsichtig einfach damit umgehen. Am besten irgendwie, wenn sie schon mit diesem Thema einfach zu tun haben, dann auch gerne darauf verweisen, wo man sich Hilfe holen kann. Ist jetzt gerade so voll der, wir sind so ein bisschen abgebogen. Aber trotzdem, also es gehört ja dazu.
Also ich merke auch gerade, während ich hier sitze und mit dir spreche, ich muss sehr vorsichtig sein, welche Wortwahl ich verwende.
Natürlich, natürlich.
Ich glaube, du und auch meine Person, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass man dafür professionellen Rat suchen muss, wenn man die Tendenz hat, in ja, mentale Schwierigkeiten zu verfallen.
Unbedingt.
Auf jeden Fall. Dennoch, um jetzt den Bogen zurück zur Folge zu bekommen, glaube ich, es gibt in der Szene Leute, die das auch profitabel genutzt haben.
Ja.
Und die Frage stellt sich dann auch irgendwie, hätten wir Künstler X oder Künstlerin Y gehört, wenn er oder sie nicht so viel gelitten hätte?
Mhm.
Wenn er oder sie nicht so depressiv gewesen wäre? Wenn er oder sie nicht diesen Schmerz verspürt hätte? Ich denke da zum Beispiel an eine Amy Winehouse.
Ja.
Für mich eine Wahnsinnskünstlerin. Sie war von Anfang an sehr authentisch und sehr brutal ehrlich mit ihren Schwierigkeiten, mit ihrer mentalen Gesundheit auch. Und ihre Texte wirkten dann wie ein Teil aus ihrem Leben, wie Tagebucheinträge, könnte man sagen. Sie hat von toxischen Beziehungen häufig gesprochen. Einer der größten Songs meines Erachtens bis heute, Love is a Losing Game.
Ja, ja, krasser Song, wirklich. Also muss man hier nochmal lieber aussprechen.
Genau, aber es klingt halt sehr, sehr schmerzhaft.
Sehr schmerzhaft.
Es ist ein sehr trauriger Song.
Wow.
Ne?
Ja.
Dann hatten wir Alkohol und Drogenabhängigkeit, Essstörungen und dieser öffentliche Zusammenbruch, wie sie nach und nach zerfallen ist, das haben wir von außen begutachten können.
Hm.
Wir haben uns dadurch unterhalten gefühlt.
Ja. Ja.
Wenn eine Amy Winehouse das nicht gehabt hätte, wenn sie von einem Happy Day gesungen hätte, hätten wir das ihr abgekauft?
Hm. Ja, ist die Frage. Back to Black, das ist so...
Es ist das Album schlechthin.
Es ist das Album schlechthin, gerade dafür. Und viele Konsumenten gehen ja auch oder hören sich dieses Album eben deswegen an, weil sie sich selber irgendwie nicht gut fühlen, Ähnliches durchleben. Vielleicht nicht unbedingt genau dasselbe, aber das muss ja, das reicht ja schon. Also wenn du ein bisschen Herzschmerz hast, eine Trennung durchlebst und dann zu diesem Album hingehst, was vielleicht noch drastischer ist, aber das reicht ja für dich als Konsument schon, zu sagen, okay, ich fühle mich abgeholt und verstanden und dieses Album klingt auch einfach anders für mich.
Aber keiner hat zu Amy Winehouse gesagt, hör auf,
ja,
rette dich, such dir professionelle Hilfe.
Ja.
Nein, was haben wir gemacht? Mach weiter, mir gefällt dieser Song, mir gefällt das, was du gerade spielst.
Ja, ist halt die Frage, also sind wir dafür verantwortlich? Also, oder beziehungsweise, was kann ich als Konsument machen? Also ich kann ja jetzt sagen, okay, ich konsumiere das nicht mehr, weil ich toleriere das nicht und finde ich nicht in Ordnung, wie mit ihr umgegangen ist. Aber ist damit das Problem gelöst?
Also nein, ich glaube, ich würde auch gar nicht jetzt hier den Appell irgendwie machen, dass wir so etwas nicht hören und genießen dürfen. Aber ich glaube, man muss sich schon dessen bewusst sein, dass wir auch teilweise sowas genießen, genau deswegen. Mhm. Ein anderes Beispiel ist Kurt Cobain.
So
der Rockstar schlechthin.
Safe.
Der aber nie ein Rockstar sein wollte.
Ja.
Hatte auch mentale Probleme, Depressionen, chronische Schmerzen. Der wollte ja gar nicht diese Superstar-Attitüde. Und das Paradoxe ist ja, wir haben sie ihm gegeben, er wollte sie nicht. Und genau deswegen, wegen dieser Art von Ablehnung, haben die Leute ihn zelebriert.
Ja, das ist krass. Ja, also gerade bei ihm. Ich meine, er hat ja auch ein neues Genre mit Nirvana dann irgendwie geschaffen und sehr viele, vor allem junge Menschen damit abgeholt, auch hier gegen dieses Establishment, ne, im Genre Rock, gegen den Kapitalismus, also wirklich all das, was Nirvana dann irgendwie, oder wo Nirvana dann auch mitschwimmt, automatisch mit dem Erfolg, dagegen haben sie natürlich auch sich aufgelehnt und das bringt halt diesen Kontrast dann irgendwie mit sich.
Also ist halt die Frage, wenn jetzt Kurt Cobain mit Ende 20 seine Karriere beendet hätte und bis heute einfach nichts gemacht hätte und er würde irgendwo in seiner Villa chillen und sein Leben leben, würden wir ihm diesen Stellenwert geben, den er heute hat? Oder hat er durch seinen dramatischen Suizid einen Legendenstatus unter anderem erhalten?
Ja, wahrscheinlich schon so.
Und das ist halt die bittere Pille, die wir schlucken müssen.
Komplett, ja. Also es ist ein junger Kerl, 27 ist er gewesen. Und die Art, wie er aus dem Leben getreten ist, wann, zu welchem Zeitpunkt und dann auch wirklich den Zerfall schon gesehen. Also das spielt ja alles in diesen Legendenstatus rein. Und ja gut, also ja, ist krass, wirklich krass. Also was soll man dazu sagen? Ja? Es lässt einen wirklich sprachlos.
Also ich möchte auch nochmal betonen, ich glaube nicht, dass es die Schuld eines Künstlers ist, dass er leidet und daraus Musik macht. Vielleicht ist irgendwo das Problem bei uns, unser ungefilterter Hunger nach Schmerz, von dem wir uns unterhalten fühlen. Denn solange jemand leidet, klicken wir das ja, streamen wir das ja, hören wir das ja, es verkauft sich ja. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt damit aufhören müssen, das Leid zu zelebrieren, so hart das klingen mag. Aber ich glaube, man muss sich schon da mal hinterfragen, ob ich diesen Künstler eigentlich nur feiere, weil er über sein Leid spricht, das ich vielleicht gar nicht durchmachen muss oder zum Glück nicht durchmachen muss, oder weil dieser Künstler wirklich so gut ist in dem, was er tut.
Mhm. Ja, die Frage ist halt auch, also brauchen wir immer diese Endtragödie am Ende oder reicht es, wenn ein Künstler trotzdem tief ist, aber es ihm auch gut geht? Oder, also muss es immer so drastisch sein? Muss es immer so krass sein? Ist die Frage auch.
Meine Frage wäre aber an dich gestellt.
So ein Mittelding?
Wenn ich bin jetzt Künstler,
ja,
und ich erfinde eine Story,
ja,
und die ist maximal dramatisch, wie ein Film halt.
Ja.
Die ist nicht echt. Sagen wir, ich erzähle ein Good Kid, Mad City.
Und der hat das nicht durchlebt.
Und ich habe das nicht durchlebt.
Yeah.
Würdest du es kaufen?
Ja, ist billig.
Aber genau, es ist billig. Warum? Weil es unauthentisch ist.
Safe. Warum
und
sollst du davon erzählen?
Genau, weil deswegen denke ich mir als Künstler, du, ich muss das jetzt irgendwie authentisch rüberbringen. Damals, guck mal hier, ich habe in der Straße in Deutschland gelebt, obwohl es irgendwie ein ganz nettes Nachbarschaftsviertel war. Mhm. Und dann habe ich meinen Arm verloren, aber ich habe ihn wieder dran gemacht, keine Ahnung. Mhm. Bin 30 Kilometer zur Schule gelaufen, auf Händen, rückwärts, berghoch mit Gewichten. Klingt doch viel krasser.
Ja, schon. Aber
als wenn ich davon erzähle, ja, ich hatte immer eine 1 in Mathe.
Ja, definitiv, definitiv. Ich frage mich, ob es einen Mittelweg oder Mittelding gibt irgendwo in dieser, in diesem Ganzen. Weil am Ende sterben irgendwie alle. Muss da jeder sterben. Müssen
Leute direkt sterben. Ich meine, die Liste ist ja endlos lang von Leuten, die tatsächlich verstorben sind.
Ja.
Fallen noch zahlreiche Künstler ein. Nicht nur im Hip-Hop, also wir haben jetzt DMX noch, ja. Mac Miller, aber auch außerhalb vom Hip-Hop, Avicii, denke ich da zum Beispiel.
Stimmt, stimmt.
Dann
Justin Bieber.
Der lebt
er noch. Lebt noch, er lebt ja. noch. Genau, genau. Das muss man dazu noch sagen. Stand jetzt.
Also muss nicht immer direkt jemand sterben, aber den Leuten, es gibt viele Leute, denen es nicht so gut geht.
Ja.
Ne, dann hatten wir noch Juice WRLD.
Juice WRLD, ja.
XX, Pop Smoke, ja. Takeoff. Also nicht jedem von denen ging schlecht.
Ja, das muss man auch,
muss man auch sagen. Nicht jeder von denen hatte irgendwie eine depressive Art an sich. Aber
es trägt zum Legendenstatus bei.
Der Tod trägt tatsächlich zu einer gewissen, zu einem gewissen Status bei. Das muss man leider sagen.
Ja.
Ein Michael Jackson zum Beispiel, ich sage unabhängig von seinem Tod, er ist die Nummer 1.
Okay, er ist die Ausnahme.
Nein, das will ich jetzt nicht sagen, aber wenn Michael Jackson
ja.
2005 seine Karriere beendet hätte, wird nie wieder was von ihm gehört. Und er würde heute noch leben, ohne dass er 4-5 Jahre später verstirbt.
Legende.
Legende.
Ja, safe.
Und ich glaube nicht, dass der Tod seinem Image nochmal einen Boost gegeben hat. Das glaube ich nicht bei ihm.
Ja.
Ich glaube aber, bei ein paar anderen Künstlern könnte das der Fall gewesen sein.
Hm. Ja, also Juice WRLD hast ja auch nochmal gesagt, dass tatsächlich auch, also kann man ihm zu Hip-Hop zuschreiben? Ich weiß nicht ganz genau.
Ja, das
meine Musik ist es jetzt nicht wirklich, aber wie viele Menschen er ja abgeholt hat, auch mit seiner Musik, ne? Und auch, dass sein Tod die Musik ganz anders hat klingen lassen am Ende. Also ich glaube, nach seinem Tod sind die Zahlen ja dann nochmal in die Decke geschossen, weil sich seine Musik dann nochmal ganz anders anhört. Also man hat jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er irgendwie morgen weg ist. Ja, er hat Probleme, er hat viele Sachen zu Thema, ne, Mental Health und auch Drogenkonsum und so, viele Lieder dazu gemacht. Aber ich glaube, also sein Tod war auch relativ überraschend, sage ich mal. Aber gerade weil er dann gestorben ist, auch die Art, wie er gestorben ist, am Ende hören sich dann die Lieder nochmal anders an und dann trägt das ja auch wieder zum Legendenstatus bei. Ne? Also
ich meine, man könnte ja auch die Frage stellen bei einem Juice WRLD. Er hat ja mit seinen Songs eigentlich Warnsignale in die Welt rausgesendet und er hat davon geredet, dass er Probleme hat. Aber haben wir sie überhört? Weil wir die Musik einfach gut fanden?
Mhm.
Ich würde vielleicht nochmal ein bisschen den positiven Schwung nehmen und nochmal ein paar Künstler benennen, von denen ich glaube, dass auch Heilung relevant sein kann.
Ja.
Eine These ist natürlich in dieser Folge, ob Heilung für Künstler oder das Thema Heilung für Künstler gefährlich ist, weil es sie Authentizität kosten könnte, weil es sie Geld und Erfolg und Profit verweigern könnte. Das würde ich nochmal besprechen, weil ich glaube, es gibt auch ein paar wenige Beispiele, von denen ich denke, mit ihrer eigenen Art und Weise auch mal gesunden Anführungszeichen zu sein, auch die können in der Szene einen guten Stellenwert haben.
An wen denkst du?
Ich denke an den Kendrick Lamar zum Beispiel.
Ja.
Jetzt, er hat ein Album Mr. Morale.
I can't please everybody. Aber genau. Das ist ja der Satz so, ne?
Genau. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich meine, hätte er das als allererstes gedroppt?
Ja.
Er hatte ja schon davor ein To Pimp a Butterfly,
ja.
ein Damn oder ein Good Kid, Mad City gedroppt. Die haben natürlich seinem Image beigetragen. Hätte er Mr. Morale als erstes Album gemacht, wäre vielleicht ein Rapper, der in der Vergessenheit geraten wäre.
Hm.
Nichtsdestotrotz will ich sagen, dass dieses Album mit seiner Art und Weise trotzdem einen Stellenwert in der Szene hat, obwohl es nicht vom Gangster-Dasein spricht, obwohl es nicht nur von Leid anspricht. Natürlich, er hat seine Issues in diesem Album, aber das Album ist primär auf Heilung ausgelegt.
Ja,
auf
korrekt.
Seine inneren Seelenfrieden. Und ich finde, das ist auch wenn ich das Album jetzt nicht so krass feiere, aber ein Zeichen dafür, dass auch der positive Aufschwung, die Heilung mit dir selbst, relevant in der Szene sein kann.
Ja, das stimmt. Also und auch wie er es auch gesagt hat, ne, dieser Druck gegenüber dem Publikum, was ja zuschaut, was alles sehen kann und er sagt und er sich da rausnehmen kann und sagt, hier, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Ich kann auch nicht jeden glücklich machen. Ich bin kein Savior, ich bin kein Erlöser oder sowas, sondern ich habe meine Issues. Ich kann nicht jeden mit abholen, aber ich versuche zu heilen, wie du es gesagt hast. Ja, also ja, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, danach kam ja erst der Beef. Also auch er kämpft, glaube ich, so ein bisschen. Aber es ist ja ein Prozess.
Ja, ich will ein paar positive Beispiele
nehmen. Ja,
aber ich glaube, während ich die Folge aufnehme, muss ich mir tatsächlich eingestehen, wir zelebrieren eher das Leid und den Schmerz. Hm. Also ich weiß nicht, wer jetzt das Pendant zu einem Disney-Künstler ist in der Hip-Hop-Szene. Ja. Genau, weil wir kennen ihn nicht. Vielleicht gibt es den da draußen.
Alicia Keys? Ja, aber wo ist die?
Erstmal, das ist doch kein Hip-Hop.
Ach so, Hip-Hop, boah.
Also das ist ja R&B und ich meine, R&B ist auch von Herzschmerz geprägt.
Ja,
ne? Wenn ich hier einen an Usher denke, ich muss dir was sagen, da gibt es eine andere.
Also,
und ich liebe zwei Frauen auf einmal
wow.
Und sie. Genau. Das ist ein bisschen seichter, da stirbt auch keiner.
Aber irgendwo sagst du dann auch, ey, Junge, Stimme auf jetzt. Ist mal gut.
Ja, aber das Genre ist ganz anders aufgebaut.
Ja. So, okay, also im Hip-Hop.
Da ist jemand, den ich mag, dem ich hinterher tanze.
Ja.
Gut.
Ja.
Viel seichter, das ist nicht so ernst.
Und der Tollmann nicht.
Genau. Wird doch alles nicht so ernst gesehen.
Ja. Okay.
Aber im Hip-Hop, guck mal hier, also.
Ja, Hip-Hop wird schwierig. Davon lebt ja Hip-Hop. Ja. Hip-Hop ist Leid.
Hip-Hop ist Leid, ist vielleicht die These.
So. Genau.
Oder das Statement.
Mit dem vielleicht gehen wir sogar rausgehen. Nach Hause. Ja.
Aber irgendwie finde ich das schade. Aber wir reden nicht über Leute, die nur die positiven Aspekte in dieser Welt propagieren.
Ja, es ist halt einfach so. Ich meine, man hat ja Lupe Fiasco mal gefragt, also ein bekannter Rapper, Conscious Rapper, der sich viel um Probleme und sowas gekümmert hat. Hättest du lieber keinen Hip-Hop, aber dafür ging es allen Schwarzen gut? Oder so, wie es jetzt ist? Und er sagt ganz klar, lieber kein Hip-Hop. Weil Hip-Hop ist Leid. Also automatisch.
Scheiß auf Hip-Hop,
würde er sagen.
Ja, hat auch irgendwie nicht ganz Unrecht.
Ist so.
Ich meine, würdest du auf irgendein legendäres Album, sagen wir, Michael Jackson würde jetzt noch leben, aber dafür müsstest du einen Thriller aufgeben.
Ja, boah. Ja, also ich kann nicht sagen, nee, also der soll sterben oder
weißt du, das geht nicht. Es gibt nur eine richtige Antwort.
Weißt du, ist so. Aber ja, dir fehlt ein Thriller. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Es darf auch wehtun.
Es darf auch wehtun.
Ich kann auch sagen, oh, schade. Aber ja, also von daher ist nicht ganz zu trennen. Ich glaube, das macht ja das Leben auch aus. Die Frage ist halt, muss es immer so drastisch sein? Muss es immer so mit dieser Tragik einfach daherkommen? Oder, also die Frage stelle ich mir halt persönlich, gibt es vielleicht da auch irgendwo einen gesünderen Weg?
Ich glaube schon und ich glaube, damit möchte ich auch so langsam den Bogen bekommen zu einem positiven Abschluss heute. Ich glaube, dass Leid kein Problem an sich darstellt. Leiden gehört zum Leben dazu, Trauer gehört zum Leben dazu. Und es kann auch mal Reibung im Leben geben. Wir dürfen an dem zweifeln. Wir dürfen Verluste haben. Wir wachsen ja daraus. Dadurch wachsen wir als Mensch. Und es gibt einen Unterschied zwischen zerstörerischem Leid und einem Leid, das ich nutze, um mich selbst zu reflektieren, um daraus zu wachsen. Dennoch glaube ich, dass dieses Leid häufig eher als eine Art Abkürzung genutzt wird, um zum schnelleren Erfolg vielleicht zu kommen, um schneller gesehen zu werden, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist erstmal an sich kein Problem, aber ich glaube, man muss da differenzieren, dass das Leid an sich kein Qualitätsmerkmal darstellt. Also je mehr ich leide, desto besser ist meine Musik, ist mein Werk. Und ich meine, die Spitze ist ja dann der Tod. Und wenn ich tot bin, auf einmal ist mein Werk richtig krass. Das möchte ich ja nicht so in die Welt raussagen. Dafür, also es wäre mir zu schade, wenn wir mit diesem Statement aus dieser Folge rausgehen. Ich glaube, dass große Kunst aus Leid entstehen kann. Das hatten wir auch schon vor der Musikzeit. Wir hatten die Van Goghs und die Beethovens in dieser Welt. Alles gut. Man darf das nutzen, vielleicht auch als Katalysator. Aber ich glaube, die eigene Karriere darf nicht nur auf Leid basieren, sondern muss auch mal das Wachstum, wie es ein Mr. Morale vielleicht macht, vielleicht hoffentlich auch zeitnah ein J. Cole, in die Welt posaunen, dass auch aus Wachstum, auch aus guten Dingen etwas Tolles geschaffen werden darf und kann.
Ist doch ein gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Ja, sehr schwieriges Thema. Aber ich glaube, du hast sehr gute Worte dafür gefunden, dass man eventuell einfach das Leid, das man mit sich trägt, auch als Katalysator nutzen kann. Ich glaube, das nehme ich so für mich mit. Und ja, ansonsten, ich glaube, wir hätten es mal wieder. Gell? Wenn euch das ganz gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal. Schreibt uns auch gerne oder folgt uns gerne auf Instagram @dieLiedhaber. Gerne auch per E-Mail mal schreiben, dieLiedhaber@gmail.com. Und ja.
Ich möchte trotzdem nochmal in der Folge hier betonen, dass das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Und man sollte die mentale Gesundheit auf keinen Fall vernachlässigen. Und wenn man den Anschein dazu hat, dass man da nicht ganz stabil ist, sich definitiv professionelle Hilfe an Land ziehen sollte. Aber ich hoffe und ich denke, wir haben einen soliden Abschluss für die Folge gefunden. Sagt uns gerne, was ihr darüber denkt. Ich bin mir sicher, da gibt es eine Menge Angriffspunkte. Aber wir freuen uns auf sämtliche Kommentare und auf all die Nachrichten, die wir nach dieser Folge erhalten dürfen. Okay, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir haben es geschafft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sagen an dieser Stelle, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ciao. Und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.